Namen sind Fall und Rauch. Das sagte ein Dozent zu Beginn meines Studiums und wollte damit ausdrücken, dass es in der EDV im Prinzip völlig egal ist, welchen Namen man einem Programm oder Dokument gibt. Namen sind Fall und Rauch. Gilt das für biblische Namen ebenso? Nun, wenn wir die Bibel selbst diese Frage beantworten lassen, dann kann die Antwort darauf nur ein ganz eindeutiges Nein sein. So stellt etwa der Name des verheißenen Gottessohnes, Jesus, an dessen Kommen auf unsere Erde wir uns ja vor etwa 2 Wochen besondererweise erinnert haben. Dieser Name stellt eben gerade nicht eine austauschbare Benennung dar, sondern beschreibt vielmehr klar und deutlich, weshalb er auf diese unsere Erde kam, nämlich um sein Volk von ihren Sünden zu retten. Matthäus 1,21. Und auch in der eindeutig auf ihn deutenden Prophezeiung in Jesaja 7,14 wird unserem Heiland und Erlöser der keineswegs zufällige Name Immanuel gegeben. Keineswegs zufällig deshalb, weil Immanuel so viel bedeutet wie Gott mit uns. Und damit macht sein Name schon in einzigartiger Weise deutlich, wer er, Jesus Christus, der eingeborene Sohn des Vaters, wirklich ist. Namen sind also in der Bibel keineswegs Fall und Rauch. Und das am allerwenigsten im Alten Testament, wo so oft der Name einer Person etwas über die Umstände ihrer Geburt, über ihre Zukunft oder aber auch über ihren Charakter aussagt. Und noch viel weniger sind im Wort Gottes diejenigen Namen Fall und Rauch, mit denen Gott der Herr sich seinem Volk vorstellt. Seinem Volk, das so oft gar nichts von ihm wissen will und das so oft gegen ihn, seinen Schöpfer und Erlöser, rebelliert. Und nehmen wir das bitte keinesfalls für selbstverständlich, dass der allmächtige Gott selbst sich aufgemacht hat und sich uns armseligen Würmchen vorgestellt hat. Uns, die wir wiegen, weniger als nichts, so viel ihrer sind. Psalm 62,10. Und schließlich ist es in unserem Kulturkreis doch so üblich, dass die gesellschaftlich niedriger stehende Person sich der Person mit einem gesellschaftlich höheren Rang vorzustellen hat, beziehungsweise ihr vorgestellt wird und nicht umgekehrt. Unser Gott aber neigt sich in seiner unendlich großen Gnade so tief zu uns herab, die wir überhaupt nicht mit ihm vergleichbar sind und zudem noch so viel gegen ihn rebelliert haben. Er neigt sich so tief zu uns herab, dass er sich uns vorstellt. Und er tut das deswegen, weil er nur zu genau weiß, dass wir niemals zu ihm kommen könnten, hätte er sich nicht zuerst zu uns herabgeneigt und uns sich selbst und seinen Namen geoffenbart. Gerade das Alte Testament enthält eine ganze Reihe unterschiedlicher Namen Gottes, die uns alle eine oder mehrere Eigenschaften oder besser Wesenszüge von ihm offenbaren. Dabei kann man zwischen einfachen und zusammengesetzten Namen Gottes unterscheiden. An einfachen Namen Gottes im Alten Testament finden wir vor allem die folgenden. El, was so viel wie der Starke bedeutet. Eloah mit der Bedeutung der Mächtige, Unumfrängte oder nach anderen der Furchteinflößende. Elohim, was die Mehrzahl von Eloah ist und für Gott den Schöpfer und Erhalter des Weltalls beziehungsweise für die Gottheit im absoluten Sinne steht. Und Adonai beziehungsweise Jahwe. Adonai ist die Form, in der die Juden in überängstlicher Befolgung des dritten Gebotes den Namen Jahwe zumeist vokalisiert, das heißt ausgesprochen haben. Adonai bedeutet einfach nur Herr und wird dazu benutzt, eine Herr-Sklave-Beziehung zu beschreiben. Jahwe schließlich von den Juden nur mit den Konsonanten J, W, H, W geschrieben und im Deutschen manchmal auch mit Jehova wiedergegeben. Das ist der mit Abstand wichtigste Name Gottes im Alten Testament und wird in den meisten Bibelübersetzungen mit Herr wiedergegeben, üblicherweise in einer besonderen Schreibweise. Jahwe ist ein Name der Beziehung des wahren Gottes zu seinem Volk, mithin also der Name des Bundesgottes Israels. Dieser Name hat eine doppelte Bedeutung. Erstens meint er den aktiv eingreifenden, aus sich selbst heraus existierenden Einen und zweitens den Erlöser Israels. Zusammengesetzte Namen Gottes im Alten Testament beginnen hauptsächlich mit El oder eben mit Jahwe. Die mit Jahwe beginnenden Gottesnamen treten im Alten Testament allerdings in deutlicher Überzahl auf. Das ist aber auch kein Wunder, wenn man bedenkt, dass der Gottesname Jahwe im Alten Testament, so haben es schlaue Gelehrte herausgefunden, insgesamt 6823 Mal erscheint. Wir wollen uns heute Morgen mit einem in meinen Augen besonders wichtigen, zusammengesetzten Namen Gottes im Alten Testament näher beschäftigen, nämlich mit dem Gottesnamen Jahwe Tzidkenu, was zu Deutsch der Herr unsere Gerechtigkeit bedeutet. Dazu schlagen wir Jeremia 23 auf und betrachten miteinander die ersten 6 Verse dieses Kapitels. Ich lese uns also Jeremia 23, die Verse 1 bis 6 und ich lese sie aus der revidierten Luther-Übersetzung. Weh euch Hirten, die ihr die Herde meiner Weide umkommen lasst und zerstreut, spricht der Herr. Darum spricht der Herr, der Gott Israels, von den Hirten, die mein Volk weiden. Ihr habt meine Herde zerstreut und verstoßen und nicht nach ihr gesehen. Siehe, ich will euch heimsuchen um eures bösen Tuns willen, spricht der Herr. Und ich will die übrig gebliebenen meiner Herde sammeln aus allen Ländern, wohin ich sie zerstreut habe, und will sie wiederbringen zu ihren Weideplätzen, dass sie sollen wachsen und viel werden. Und ich will Hirten über sie setzen, die sie weiden sollen, dass sie sich nicht mehr fürchten, noch erschrecken, noch heimgesucht werden, spricht der Herr. Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, dass ich dem David einen gerechten Spross erwecken will. Der soll ein König sein, der wohl regieren und Recht und Gerechtigkeit im Lande üben wird. Zu seiner Zeit soll Juda geholfen werden und Israel sicher wohnen. Und das wird sein Name sein, mit dem man ihn nennen wird. Der Herr unsere Gerechtigkeit. Gemeinde unseres Herrn Jesu Christi. Diese Verse aus Jeremia 23, die ich uns eben gelesen habe, die enthalten vor allem das Treiben der falschen Hirten und Gottes Antwort darauf. Diese Antwort besteht darin, dass er dem Volk Israel einen gerechten Spross erwecken wird, Vers 5. Dessen Name wird uns am Ende von Vers 6 genannt und er lautet der Herr unsere Gerechtigkeit. Wir wollen uns im weiteren Verlauf der Predigt zunächst die unmittelbare Situation sowie die Antwort Gottes oder Reaktion Gottes darauf näher anschauen und anschließend versuchen, die Bedeutung des Gottesnamens der Herr, unsere Gerechtigkeit, mithilfe einiger alt- und neutestamentlicher Parallelstellen sowie zweier sehr wertvoller Zitate aus der Kirchengeschichte auf uns heute zu übertragen und anzuwenden. In den Versen 1 bis 6 aus Jeremia 23 wird uns eine Problematik beschrieben, wie wir sie auch an anderen Stellen der Bibel vorfinden und die, so fürchte ich, bis heute keinerlei Spur an Relevanz eingebüßt hat. Ich fürchte, dass gerade das Gegenteil der Fall ist. Es handelt sich nämlich darum, dass böse Hirten sich an die Spitze des Volkes Gottes gestellt haben, böse Hirten, die nicht wirklich nach der Herde sehen und sie vielmehr verstoßen und zerstreuen, anstatt, wie es ihre Aufgabe wäre, sie zu weiden, sie zu pflegen und sie beisammen zu halten. Die sicherlich wichtigste biblische Parallele zu diesem Sachverhalt, die finden wir in den Versen aus Johannes 10, die wir in der Schriftlesung gehört haben. Den Versen, in denen uns Jesus als der gute Hirte vorgestellt wird, als der gute Hirte, der sein Leben für die Schafe lässt. Der gute Hirte, der gekommen ist, dass sie das Leben und volle Genüge haben. Und damit stellt er sich ganz und gar in den Gegensatz zum Mietling. Zum Mietling, der dann flieht, wenn er am meisten gebraucht wird. Dann nämlich, wenn er den Wolf kommen sieht. Und ein noch deutlich krasserer Gegensatz besteht zwischen dem guten Hirten einerseits und den Dieben und Räubern andererseits. Den Dieben und Räubern, die sich an der Herde nur unrechtmäßig bereichern wollen. Doch kehren wir wieder zu Jeremia 23 zurück. Gott lässt es hier, wie an anderen Stellen der Bibel, eben gerade nicht zu, dass seine Herde, jawohl, es ist seine Herde, um die es geht, nicht die Herde eines Menschen. Gott lässt es also nicht zu, dass seine Herde durch die bösen Hirten gänzlich aufgerieben wird. Vielmehr kündigt er die Heimsuchung der bösen Hirten an, sowie dass er selbst die übrig gebliebenen seiner Herde zu ihren Weideplätzen zurückbringen wird, sodass sie wachsen und viel werden sollen. Und damit nicht bald darauf wieder der gleiche Zustand eintritt, verspricht Gott darüber hinaus, dass er Hirten über sie setzen wird, die sie weiden sollen, dass sie sich nicht mehr fürchten, noch erschrecken, noch heimgesucht werden. Vers 4. Da Gott aber sehr wohl weiß, dass es mit neuen menschlichen Hirten nicht getan ist, weil auch diese höchstwahrscheinlich wieder dahin kommen werden, sich selbst und nicht die Herde Gottes zu weiden, deshalb verspricht Gott uns darüber hinaus an dieser Stelle, dass er dem David einen gerechten Spross erwecken will. Der soll ein König sein, der wohl regieren und Recht und Gerechtigkeit üben wird. Vers 5. Dieser alttestamentliche Name Spross kommt auch an anderen Stellen des Alten Testaments vor und bezeichnet niemand anders als Jesus, den eingeborenen Sohn des Vaters. Denn auf wen könnte sonst die Eigenschaft gerecht und die Beschreibung, dass er wohl regieren und Recht und Gerechtigkeit im Land üben wird, noch zutreffen? Vers 6 unseres Predigttextes entnehmen wir nun, dass dann, wenn Gott dem David einen gerechten Spross erweckt haben wird, dass dann Juda geholfen und Israel sicher wohnen wird. Und im Anschluss daran wird uns dann endlich der Name des Sprosses mitgeteilt. Der Name des Sprosses ist, wie wir gleich sehen werden, gleichzeitig einer der zusammengesetzten Namen Gottes im Alten Testament. Dieser Name lautet der Herr unsere Gerechtigkeit oder auf Hebräisch Jahwe Tzidkenu. Und dass an dieser Stelle im Urtext wirklich der Gottesname Jahwe auftaucht, das können wir in der Regel auch unserer deutschen Bibel entnehmen, wenn wir auf die besondere Schreibweise des Wortes Herr in unserem Bibeltext schauen und dies mit dem Vorwort unserer Bibel vergleichen. Doch wozu nun diese ganzen Hinweise? Nun, wir sollten an dieser Stelle zunächst einmal festhalten, dass der genannte Spross, den wir eben aus gutem Grunde mit unserem Herrn Jesus Christus gleichgesetzt haben, dass dieser Spross hier Jahwe genannt wird, mithin also ganz klar Gott ist. Somit ist der Menschensohn, wie sich der Messias demütig selbst genannt hat, nicht nur der Sohn Gottes, sondern darüber hinaus auch das fleischgewordene Wort Gottes und mithin also Gott selbst. Das überschreitet auf jeden Fall unseren Verstand, scheint mir aber klare Aussage des Predigttextes aus Jeremia 23 zu sein. Nicht nur der, wie manche meinen, irgendwo unterhalb des Vaters stehende Sohn Gottes, nicht nur er ist die Gerechtigkeit all derjenigen, die da glauben. Nein, vielmehr ist Gott selbst unsere Gerechtigkeit, sofern wir recht an ihn glauben. Diese Unterscheidung mag manchen vielleicht als eine Haarspalterei erscheinen, aus den folgenden beiden Gründen, denke ich aber, ist sie das keineswegs. Einmal wird uns in Jesaja 53,1 und weiteren Stellen ganz klar Jesus als der Arm Gottes genannt. Und das ist deshalb ganz eng und untrennbar mit dem Vater verbunden. Und deshalb, so meine ich, keinesfalls unterhalb von ihm anzusiedeln. Und zweitens wird die Tragweite dieser Aussage, so meine ich, in dramatischer Weise durch die Reaktion der Juden auf Jesu Aussage in Johannes 8,58 veranschaulicht. In diesem Vers sagt Jesus die bekannten Worte, ehe denn Abraham ward, bin ich. Die hierbei anwesenden Juden, die wollten Jesus auf diese Aussage hin steinigen, weil sie genau erkannt hatten, dass Jesus sich mit dieser Aussage mit dem Jahwe des Alten Testamentes gleichsetzt, was für sie in ihrer Blindheit eine ungeheuerliche Gotteslästerung darstellte. Hätten sie das Alte Testament besser gekannt und vor allem besser verstanden, dann hätten sie mit der Tatsache kein Problem haben müssen, dass der, der da vor ihnen stand und in seiner Demut keine Gestalt noch Hoheit, Jesaja 53,2 hatte, dass der niemand anderes als der fleischgewordene Gott war. Halten wir also fest, die Frage, ob unser Erlöser nur Gottes Sohn oder aber zugleich Gott selbst ist, diese Frage ist von der Zeit Jesu auf Erden durch die Kirchengeschichte und bis heute hin von großer Wichtigkeit und Relevanz. Nachdem wir nun den Textzusammenhang ein wenig beleuchtet und festgestellt haben, dass mit Jesus, dem Sohn Gottes, Gott selbst unsere Gerechtigkeit ist, so wir an ihn glauben, wollen wir nun uns noch ausgiebig den Anwendungen und Übertragungen des Gottesnamens der Herr unsere Gerechtigkeit auf uns hier und heute widmen. Dabei wollen wir auch der Frage nachgehen, auf wen oder was wir gerade nicht unsere Gerechtigkeit aufbauen können. Nicht aufbauen können und deshalb auch gar nicht erst versuchen aufzubauen. Und wir wollen uns neu der reformatorischen Grundwahrheit aussetzen, dass unsere guten Werke niemals unsere Gerechtigkeit darstellen können. Wer nun meint, dass diese Wahrheit ihn nun gar nichts mehr angeht, weil er das doch schon längst und durch begriffen hat, der ist entweder zu beglückwünschen, weil er im Glauben schon ganz erheblich weiter ist als zum Beispiel ich, oder aber er ist zu bedauern, weil er noch gar nicht gemerkt hat, wie tief von Natur aus in uns ein Gerechtigkeitsempfinden verwurzelt ist, das sich auf unsere eigenen guten Werke einschließlich unserer frommen Werke gründet. Diese Anwendung und Übertragung des Gottesnamens der Herr unsere Gerechtigkeit auf uns heute Morgen, die soll einerseits durch eine kurze Betrachtung zentraler Parallelstellen zu unserem Bibeltext, andererseits durch das Hören auf zwei Zitate aus der Kirchengeschichte erfolgen. Zwei Zitate, die gerade auch der Frage nachgehen, welche Gerechtigkeit vor Gott gilt und welche eben gerade nicht. Und wer oder was uns wirklich vor Gott gerecht macht. Kommen wir also nun zu den angekündigten Parallelstellen und lassen wir uns von ihnen auch sagen, worauf wir eben gerade nicht unsere Gerechtigkeit gründen können. Beginnen wir mit 5. Mose 6, 25. Und das wird unsere Gerechtigkeit sein, dass wir alle diese Gebote tun und halten vor dem Herrn, wie er uns geboten hat. Nanu, wird vielleicht nun der eine oder die andere jetzt sagen, oder zumindest denken, nanu, diese Stelle sagt doch ganz klar aus, dass meine Gerechtigkeit auf meinen guten Werken basiert, beziehungsweise darauf, dass ich die Gebote Gottes halte. Einen Moment bitte, entgegne ich darauf. Hier steht nicht, dass Gott demjenigen, der 99,99% aller Gebote hält, dass Gott demjenigen seine minimalen Übertretungen übersehen und 5 gerade sein lässt. Vielmehr steht hier, dass, wenn wir auf dem Weg des Haltens der Gebote Gottes gerecht werden wollen und die wahre Gerechtigkeit erlangen wollen, dass wir die Gebote dann zu 100% und das von der Wiege bis zur Bahre halten müssen. Eine Tatsache, die auch für Jakobus sonnenklar ist, wenn er im Vers 10 und Kapitel 2 seines Briefes schreibt, dass derjenige, der das ganze Gesetz Gottes hält, aber gegen ein einziges Gebot verstößt, dass derjenige sich am gesamten Gesetz versündigt hat. Richtig ausgelegt und durch die Aussage des Neuen Testamentes bestätigt, sagt deshalb 5. Mose 6, 25 so ziemlich genau das Gegenteil aus von dem, was viele Leute, auch evangelikale Christen, zumindest in ihrem Alltag und für sich persönlich aus dieser Schriftstelle machen. Und sie tun das meist, ohne ihren Mitgeschwistern die gleiche Großzügigkeit einzuräumen, die sie sich selbst einräumen. Richtig ausgelegt macht dieser Vers eindeutig klar, dass auf dem Weg des Haltens der Gebote Gottes, da ist keiner, der gerecht sei, auch nicht einer. Römer 3, 9. Und dass wir, wenn wir gerecht sein wollen, einen anderen Weg finden und einschlagen müssen. Eben weil wir alle von mindestens einmal in unserem Leben gegen mindestens ein Gebot Gottes verstoßen haben. Und dieser andere Weg, das kann, wie wir gleich noch bei der Betrachtung einschlägiger neutestamentlicher Stellen sehr klar sehen werden, der kann nur sein, dass wir an den glauben, der den Gott für uns zur Sünde gemacht hat, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. 2. Korinther 5, 21. Bevor wir aber uns diesen neutestamentlichen Bibelstellen zuwenden, will ich uns zunächst ohne Kommentar einige weitere alttestamentliche Stellen lesen. Alttestamentliche Stellen, die uns zeigen, dass schon in diesem Stadium der Offenbarung Gottes uns klar gesagt wird, dass wir wahre Gerechtigkeit eben nicht in uns selbst finden können, sondern dass sie uns vielmehr von außen, von Gott selbst, zuteil werden muss. Jesaja 43, 23b und 24. Mir, das heißt Gott, sollen sich alle Knie beugen und alle Zungen schwören und sagen, im Herrn habe ich Gerechtigkeit und Stärke. Jesaja 54, 17b. Das ist das Erbteil der Knechte des Herrn und ihre Gerechtigkeit kommt von mir, spricht der Herr. Oder Jesaja 61, 10a. Ich freue mich im Herrn und meine Seele ist fröhlich in meinem Gott, denn er hat mir die Kleider des Heils angezogen und mich mit dem Mantel der Gerechtigkeit gekleidet. Jesaja 64, 5a. Aber nun sind wir alle wie die Unreinen und alle unsere Gerechtigkeit ist wie ein unreines Kleid. Und schließlich Daniel 9, 18b. Denn wir liegen vor dir mit unserem Gebet und vertrauen nicht auf unsere Gerechtigkeit, sondern auf deine große Barmherzigkeit. Nun sollen ebenfalls ohne Kommentar noch neutestamentliche Stellen folgen, die uns ebenfalls gerade das eine deutlich machen, dass wir wahre Gerechtigkeit nicht in uns selber, sondern vielmehr durch den Glauben an Christus und nur auf diesem Weg erlangen können. Römer 3, 19 bis 22. Und alle Welt vor Gott schuldig sei, weil kein Fleisch durch des Gesetzes Werke vor ihm gerecht sein kann. Denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Nun aber ist, ohne Zutun des Gesetzes, die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, offenbart. Ich rede aber von solcher Gerechtigkeit vor Gott, die da kommt, durch den Glauben an Christus Jesus zu allen, die da glauben. Römer 10, 3-4. Denn sie, die meisten Juden zur Zeit von Paulus, erkennen die Gerechtigkeit, die Gottes ist, nicht und trachten, ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten und sind so der Gerechtigkeit Gottes nicht untertan. Denn Christus ist des Gesetzes Ende, wer an den glaubt, der ist gerecht. Galater 2,16. Doch weil wir wissen, dass der Mensch durch des Gesetzes Werke nicht gerecht wird, sondern durch den Glauben an Christus Jesus, sind auch wir gläubig geworden an Christus Jesus, damit wir gerecht werden durch den Glauben an Christus und nicht durch des Gesetzes Werke. Denn durch des Gesetzes Werke wird kein Fleisch gerecht. 5 Verse weiter. Ich werfe nicht weg die Gnade Gottes. Denn wenn durch das Gesetz die Gerechtigkeit kommt, so ist Christus vergeblich gestorben. Und schließlich Philipper 3, 8 und 9. Ja, ich achte es, das heißt alles, worauf sich Paulus als frommer Jude hätte stützen können. Ich achte es noch für alles für Schaden gegen die überschwängliche Größe der Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn, um welches Willen mir das alles an Schaden geworden ist, und achte es für Kot, auf dass ich Christus gewinne und in ihm erfunden werde, damit ich nicht habe nicht meine eigene Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus, nämlich die Gerechtigkeit, die aus Gott kommt, aufgrund des Glaubens. Ich denke, alle diese äußerst aussagekräftigen Stellen aus dem Alten wie dem Neuen Testament, die sprechen absolut für sich und benötigen deshalb keine weitere Auslegung. Wenn wir aber die darin ausgesagten gewaltigen geistlichen Wahrheiten kurz zusammenfassen wollen, so können wir das vielleicht auf die folgende Art und Weise tun. Nicht, weil das Gesetz an sich schlecht ist, sondern vielmehr aufgrund unserer sündhaften Natur, erlangen wir niemals durch das Halten des Gesetzes die Gerechtigkeit, die allein vor Gott gilt. Unsere einzige Chance besteht vielmehr darin, an den zu glauben, der für uns das Gesetz Gottes vollkommen gehalten und so die Gerechtigkeit zu 100% erfüllt hat, das heißt an Christus. Er hat für die Schuld aller derer bezahlt, die an ihn glauben, und er ist so unsere Gerechtigkeit geworden. Deshalb können wir niemals, absolut niemals, so wie der Pharisäer im Gleichnis vor Gott treten und uns wie er vor Gott unserer Werke rühmen. Nein, unsere einzige Chance besteht vielmehr darin, mit der Einstellung des Zöllners im selben Gleichnis, vielleicht sogar am besten mit genau seinen Worten zu Gott zu kommen, nämlich mit den Worten: Gott sei mir, dem Sünder, gnädig. Lukas 18,13. Und das gilt nicht nur für diejenigen, die Gott gerade erst vor kurzem wirksam in seine Nachfolge gerufen hat, sondern auch und vielleicht sogar umso mehr für diejenigen, die schon viele Jahre Gottes Kinder und Nachfolger des Herrn Jesus sind. Besser, als ich es je könnte, erläutern 2 sehr wertvolle Zitate aus der Kirchengeschichte die Gerechtigkeit Gottes, beziehungsweise die Tatsache, dass allein Gott der Herr unsere Gerechtigkeit sein kann. Und weil diese Zitate so treffend und voller Tiefgang sind, dürfen sie meiner Meinung nach ruhig auch ein wenig länger sein. Beginnen wir mit dem ersten von Martin Luther stammenden Zitat. das wie folgt lautet. Ich aber, der ich, so untadelig ich auch als Mönch lebte, vor Gott mich als Sünder von unruhigstem Gewissen fühlte und mich nicht darauf verlassen konnte, dass ich durch meine Genugtuung versöhnt sei, liebte nicht, nein, hasste den Gerechten und die Sünder strafenden Gott und war im Stillen, wenn nicht mit Lästerung, so doch allerdings mit ungeheurem Murren empört über Gott, bis ich, dank Gottes Erbarmen, unablässig Tag und Nacht darüber nachdenkend, auf den Zusammenhang der Worte aufmerksam wurde, nämlich, Gottes Gerechtigkeit wird darin offenbart, wie geschrieben steht, der Gerechte lebt aus Glauben. Da begann ich, die Gerechtigkeit Gottes zu verstehen als die, durch die als durch Gottes Geschenk der Gerechte lebt, nämlich aus Glauben, und dass dies der Sinn sei. Durch das Evangelium werde Gottes Gerechtigkeit offenbart, nämlich die passive, durch die uns der barmherzige Gott gerecht macht. Durch Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte lebt aus Glauben. Da hatte ich das Empfinden, ich sei geradezu von Neuem geboren und durch geöffnete Tore in das Paradies selbst eingetreten. Da zeigte mir sofort die gesamte Schrift ein anderes Gesicht. Ich durchlief dann die Schrift nach dem Gedächtnis und sammelte entsprechende Vorkommen auch bei anderen Vokabeln. Zum Beispiel Werk Gottes, das heißt, was Gott in uns wirkt. Kraft Gottes, durch die er uns kräftig macht. Weisheit Gottes, durch die er uns weise macht. Stärke Gottes, Heil Gottes, Herrlichkeit Gottes. Wie sehr ich vorher die Vokabel Gerechtigkeit Gottes gehasst hatte, so pries ich sie nun mit entsprechend großer Liebe als das mir süßeste Wort. So ist mir diese Paulusstelle wahrhaftig das Tor zum Paradies geworden. Nach diesem für die gesamte Reformation absolut grundlegenden Zitat soll nur noch ein Abschnitt aus einer nicht weniger wertvollen, einige hundert Jahre später gehaltenen Predigt erfolgen. Es handelt sich um einen kurzen Abschnitt, kurz zumindest im Vergleich mit der damaligen Predigtlänge, einen kurzen Abschnitt aus der Predigt Nummer 14 von George Whitefield, die mit den Worten „Der Herr unsere Gerechtigkeit“ überschrieben ist. Zitat Anfang. Wer mit dem Wesen des Menschen im Allgemeinen oder mit den Neigungen seines eigenen Herzens insbesondere vertraut ist, muss zugeben, dass die Selbstgerechtigkeit der letzte Götze ist, den man im Herzen aufstöbert. Weil wir einst unter dem Bund der Werke geboren wurden, ist es für uns etwas Natürliches, für unser ewiges Seelenheil nach einem Bund der Werke zu greifen. Dazu haben wir uns durch unseren Abfall von Gott inzwischen einen derartig teuflischen Hochmut zugelegt, dass wir uns, wenn schon nicht völlig, so doch zumindest teilweise, damit rühmen, unsere eigene Erlösung zu erwirken. Wir protestieren heftig gegen das Papsttum und das zu vollem Recht. Dabei sind wir alle doch Papisten. Zumindest bin ich mir sicher, dass wir von Natur aus Arminianer sind. Kurze Anmerkung von mir. Arminianer sind Anhänger der Lehre des holländischen Theologen Jakobus Arminius, nach denen die Erwählung Gottes nur bedingt ist. Gott hat nach dieser Auffassung einfach nur vorhergewusst, wer Christus aus freien Stücken annehmen oder verwerfen würde. Arminius betonte die menschliche Freiheit, das Heil zu wählen und verkündigte, dass Gläubige ihr Heil verlieren und ewig verloren sein können. Nach diesem Einschub fahre ich nun mit Whitefield fort, wobei ich uns den letzten Halbsatz noch einmal wiederhole. Zumindest bin ich sicher, dass wir alle von Natur aus Arminianer sind. Und daher ist es kein Wunder, dass so viele natürliche Menschen diese Idee bereitwillig annehmen. Wir bestreiten zwar die Lehre vom Verdienst und schämen uns, direkt zu sagen, dass wir auch nur etwas Gutes aus Gottes Hand verdienten. Daher, wie der Apostel treffend bemerkt, Römer 10,3, wir suchen, wir drehen uns im Kreis, unsere eigene Gerechtigkeit aufzurichten und sind so, wie die Pharisäer von jeher, der Gerechtigkeit Gottes durch Jesus Christus, unseren Herrn, nicht untertan. Die Gerechtigkeit Jesu Christi ist eines jener großen Geheimnisse, was auch die Engel begehren zu schauen. 1. Petrus 1, Vers 2. Und sie scheint eine der ersten Lehren zu sein, die Gott den Menschen nach dem Sündenfall beigebracht hat. Was waren denn die Röcke, die Gott machte, um sie unseren Urenkeln anzuziehen, sonst, wenn nicht Sinnbilder dafür, welche Bedeutung die Verdienste der Gläubigen haben? Es wird uns gesagt, dass diese Röcke aus Tierhäuten gefertigt wurden. Nun, da die Tiere damals noch keine Nahrung für den Menschen darstellten, dürfen wir zu Recht folgern, dass jene Tiere als Opfer getötet wurden, zum Gedenken an das große Opfer, nämlich Jesus Christus, welches später einmal dargebracht werden sollte. Und die Tiere, die Felle der so getöteten Tiere lehrten Adam und Eva, indem sie ihnen angezogen wurden, wie ihre Blöße einmal mit der Gerechtigkeit des Lammes Gottes bedeckt werden sollte. Das ist damit gemeint, wenn uns gesagt wird, 1. Mose 15,6, Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Kurz, davon haben schon sowohl das Gesetz wie auch die Propheten gesprochen, besonders Jeremia in den Worten unseres Textes, der Herr unsere Gerechtigkeit. Zitat Ende. Ich meine, auch dieses Zitat aus einer Predigt George Whitfields spricht für sich. Und ob, beziehungsweise inwieweit der Götze Selbstgerechtigkeit in unserem Herzen noch präsent ist, das können wir, so meine ich, an unserer spontanen Reaktion auf unser persönliches Versagen einerseits und auf geistliche Siege, die wir mit Gottes Hilfe erringen durften, andererseits sehr gut erkennen. Wankt uns so manches Mal nach unserem persönlichen Versagen schier gar der geistliche Boden, auf dem wir stehen? Oder empfinden wir uns umgekehrt dann als besonders gerecht, wenn wir uns besonders eng mit dem Herrn verbunden fühlen oder vielleicht sogar mit seiner Hilfe einen geistlichen Sieg erringen durften? Wenn auch nur eines von beidem der Fall ist, dann, so fürchte ich, gründen wir unsere Gerechtigkeit eben doch noch sehr stark auf unser Tun und unseren Verdienst und nicht allein auf Christus und die von ihm am Kreuz auf Golgatha für uns erworbene Erlösung. Für diese grundfalsche Einstellung, so und wo sie uns betrifft, wollen wir bewusst Buße tun und Gott um Veränderung bitten. Und viel lieber und von ganzem Herzen in die bekannten, dem Grafen Zinzendorf zugesprochenen Worte einstimmen. Christi Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Damit will ich vor Gott bestehen, wenn ich zum Himmel werd eingehen. Ich glaub an Jesum, welcher spricht. Wer glaubt, der kommt nicht ins Gericht. Gottlob, ich bin schon freigemacht und meine Schuld ist weggebracht. Drum soll auch dieses Blut allein mein Trost und meine Hoffnung sein. Ich baue im Leben und im Tod allein auf Jesu Wunden rot. Und würd ich durch des Herrn Verdienst auch noch so treu in seinem Dienst, gewöhn den Sieg dem Bösen ab und sündigte nicht bis ins Grab. So will ich, wenn ich zu ihm komme, nicht denken mehr an Gut und Fromm, sondern da kommt ein Sünder her, der gern fürs Lösgeld selig wär. Amen.